Wir kommen jetzt in die Fragerunde und es beginnt Herr Dr. Geb für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, ich will vielleicht eine Bemerkung vorausschicken. Ich habe den Eindruck, Föderalismus wird häufig synonym gleichgesetzt mit Kleinstaaterei. Und der Landesgesetzgeber ist nicht irgendjemand, der das bestimmt, sondern dort sind mit Legitimation ausgestattete Volksvertreter, die in ihrer Intelligenz und auch sonstigen Ausstattung denen des Bundestages jedenfalls nicht erkennbar hinterherhinken. Das will ich vielleicht mal vorausschicken. Vor diesem Hintergrund möchte ich mal die Frage stellen, weil ich dauernd höre mit den Mindeststandards, und zwar, Herr Aumüller, droht denn die Mindeststandards, die ja verfassungsrechtlich vorgegeben sind und vielleicht auch europarechtlich, dermaßen auf ein Maß zurückzusinken, dass man ja hier den Eindruck gewinnen kann, dass in einigen Ländern bald wieder die Eisenkugel an den Fuß gebunden wird? Und zweitens, ist denn, dass die Frage möchte ich vielleicht dem Herrn Lückemann stellen, ist denn im Moment de lege lata von einer großen Einheitlichkeit überhaupt, kann davon überhaupt gesprochen worden werden, wenn es denn erstrebenswert ist? Oder ist auch schon nach der jetzigen Gesetzeslage durchaus zwischen Schleswig-Holstein und Bayern, wie auch auf anderen Rechtsgebieten, ein Gefälle zu erkennen, dass das Maß der Erträglichkeit übersteigt?
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Herr Minister Professor Reinhardt für das Land Baden-Württemberg.
Ich habe eine Frage an Herrn Lückemann. Wir haben ja hier gehört, dass es sinnvoll sei, nach dem Satz, wer androht, muss sagen, wie es aussieht, die Resozialisierungsziele nur auf diesem Weg zu erreichen. Meine Frage an Sie, trifft das zu oder könnte nicht die Resozialisierung, das Ziel, noch besser verfolgt werden, wenn wir die fachliche, die organisatorische und die finanzielle Zuständigkeit zusammenfassen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage an Sie lautet, glauben Sie, dass wir dann wirklich einen anderen Vollzug bekommen, wenn die Länder zuständig sind, da hier vielfach Gefahren beschrieben wurden bei der Länderzuständigkeit? Oder sehen Sie auch bei der Länderzuständigkeit Chancen, das heißt Spielraum für Verbesserungen, für Innovationen, das heißt, dass wir nicht nur das Gefahrenszenario sehen, sondern auch die Möglichkeiten, das Ziel, Resozialisierungsziele des Strafvollzugs zu verbessern und Sicherheit zu gewährleisten?
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Leuthauser-Schnarrenberger für die FDP-Fraktion.
Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Professor Seebode, ich möchte Sie Folgendes fragen. Erstens, könnten Sie bitte eine uns hier als Bundestagsabgeordnete überzeugende fachliche Begründung für die Kompetenzübertragung auf die Länder nennen, nicht eine haushalterische? Und wie ist in diesem Zusammenhang das Argument der sogenannten Modernisierung des Strafvollzuges zu sehen? Und beziehen Sie bitte in Ihre Bewertung ein, dass ja ein Vorschlag aus den Ländern auf dem Tisch liegt, das Ziel der Resozialisierung aus dem Strafvollzugsgesetz hinauszunehmen. Und was würde die Übertragung der Kompetenz des Strafvollzugsrechts auf die Länder für die seit Jahren überfällige Regelung zum Jugendstrafvollzug und für die Reform des Untersuchungsrechts bedeuten? Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Herr Staatssekretär Lischka für das Land Sachsen-Anhalt.
Ich habe eine Frage an Herrn Wiechenbach. Sie waren ja Anstaltsleiter in Hessen und Hessen hat Aufbauhilfe für Thüringen geleistet, was den Aufbau eines rechtsstaatlichen Strafvollzuges angeht. Wäre Ihrer Auffassung nach dort der Aufbau eines Strafvollzuges so rasch möglich gewesen, wenn wir damals bereits entsprechende Landesgesetze von 11 Ländern gehabt hätten?
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Kollege Hartenbach für die SPD-Fraktion.
Ich danke mich, dass Sie das festgestellt haben. Ich möchte mir den Hut MdB aufziehen heute bei meinen beiden Fragen. Meine erste Frage geht an Herrn Lange-Lehngut. Wir haben seit 1972, Herr Lange-Lehngut, die Aufforderung des Bundesverfassungsgerichtes, ein Gesetz zur Regelung des Jugendstrafvollzugs zu formulieren. Wir haben viele Versuche unternommen. Das Bundesministerium der Justiz hat zuletzt noch 2004 einen Diskussionsentwurf vorgelegt, der dann allerdings leider liegen geblieben ist. Die Große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, zitiere, den Jugendstrafvollzug auf eine verlässliche gesetzliche Grundlage zu stellen. Glauben Sie, Herr Lange-Lenggut, dass dies auch dann zu verwirklichen ist, wenn wir 16 Strafvollzugsgesetze und 16 Jugendstrafvollzugsgesetze haben? Und meine zweite Frage geht an Herrn Winchenbach. Ich muss vorausschicken, wir kennen uns auch aus hessischen Zeiten, damit hier niemand glaubt, ich würde etwas türken. Sie haben ja nun, Herr Winchenbach, eben dargestellt, dass Sie sowohl als Steuermann als auch als Kapitän das Schiff Strafvollzug durch manche Klippe gesteuert haben, durch manche raue See. Ist Ihnen, Herr Winchenbach, etwas bekannt, was Herr Aumüller eben gesagt hat, dass es hat durchaus Vorschläge aus den Bundesländern, dem Bundesrat, zur Verbesserung der Resozialisierung gekommen sei, aber dies vom Bund jeweils abgelehnt worden sei. Dabei müssen Sie nur die letzten 8 Jahre betrachten und die Zeit davor muss nicht unbedingt sein. Und glauben Sie, dass, muss ich Herrn Lückemann sagen, dass die bisherigen Diskussionen, die ja öffentlich geführt worden sind, nämlich dass Befürchtungen laut werden, es gebe möglicherweise Minderungen in der Resozialisierung, dass in Ländergesetzen weitere Resozialisierungsmaßnahmen getroffen werden können, die nicht bereits aufgrund des bisherigen Strafvollzugsgesetzes durchgeführt werden könnten. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir gehen jetzt in die Antwortrunde und es beginnt Herr Aumüller auf die Frage von Herrn Dr. Geb.
Ja, es geht um die Frage zu den Mindeststandards. Hier ist es so, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Verfassung gebietet, den Strafvollzug auf das Ziel der Resozialisierung der Gefangenen hin auszurichten und dieses verfassungsrechtliche Resozialisierungsgebot den gesamten Strafvollzug bestimmt. Aussage ist im Grunde genommen, kennzeichnet den Mindeststandard. Die Länder haben in der Vergangenheit den Paragraph 2 und den Paragraph 10 des Strafvollzugsgesetzes je nach landespolitischen Gegebenheiten ausgeschöpft. Und das hat eben dazu geführt, dass es teilweise in den Ländern den offenen Vollzug als Regelvollzug gab. Aber der Mindeststandard in diesem Bereich ist die Einigung auf die Formel, dass in den offenen Vollzug gelangt, bei dem nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werde. Das etwa bei dem offenen Vollzug. Es gibt auch keine einheitliche Handhabung von Vollzugslockerungen. Ich selbst war Abteilungsleiter in einem Bundesland, bei dem die Vollzugslockerungen innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren auf die Hälfte reduziert worden sind. Das ist in anderen Bundesländern auch passiert. Und das belegt, dass eben die Fragen, wie diese im Gesetz vorgegebenen Vollzugsgestaltung zu handhaben ist, eben nur mit diesen Mindeststandards, wie sie das Verfassungsgericht beschrieben hat, formuliert werden kann. Es gibt insofern eben eine Einigung nur auf der Ebene der Länder in der Gestaltung, wie sie etwa in den bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften vom Vollzug zum Ausdruck kommen. Aber auch da gibt es wiederum Abweichungen von einzelnen Ländern, die sich davon ausnehmen wollen.
Vielen Dank, Herr Aumüller. Jetzt hat das Wort Herr Lange-Lenggut auf die Frage von Herrn Hartenbach.
Das will ich gerne machen. In der Tat, 1972 hat das Bundesverfassungsgericht ja eingefordert, die Schaffung eines Strafvollzugsgesetzes. Und das ist dann auch mit ein Jahr Verzögerung vom Gesetzgeber im März 1976 geschaffen worden. Dabei war von Anfang an, wenn ich das recht in Erinnerung habe, natürlich auch die Diskussion da, ein Jugendstrafvollzugsgesetz zu machen, weil die Regelungen, die im JGG vorhanden sind, 91, 92 JGG, für die Bestimmung der Ziele und des Inhalts des Jugendstrafvollzugs überhaupt nicht ausreichen. Ich habe mich immer eher der Meinung angeschlossen, dass man für auch das Jugendstrafvollzugsrecht eine gesetzliche Grundlage haben muss, denn schließlich wird auch in die Rechte von Jugendstrafgefangenen eingegriffen und die bundeseinheitlichen Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug sind da wohl nicht ausreichend. Gerade weil es darauf ankommt, genau zu definieren, was Aufgabe des Jugendstrafvollzuges ist, meine ich, dass es nicht richtig wäre, den Ländern die Gesetzgebung zu überlassen. Ich verstehe auch die Diskussion der letzten Jahrzehnte so, dass irgendwann einmal das Jugendstrafvollzugsgesetz, ein Bundesgesetz, kommen muss, um den Gleichklang zwischen Strafvollzug für Erwachsene und Strafvollzug für Jugendliche zu gewährleisten.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Herr Lückemann auf die Fragen der Kollegen Geb, Professor Reinhardt Baden-Württemberg und Staatssekretär Lischka Sachsen-Anhalt. Bitte schön.
Herr Vorsitzender, ob die Lege Lata, also bei gegebener Rechtslage, schon die große Einheitlichkeit des Strafvollzuges besteht, die Frage möchte ich verneinen. Auf den wichtigsten, für den Gefangenen wichtigsten Punkt der unterschiedlichen Anwendung von geschlossenem und offenem Vollzug habe ich schon hingewiesen. Weitere Beispiele. Urlaub, das Stichwort wurde schon genannt. Es gibt Länder, in denen Urlaub als Vergünstigung angesehen wird und es gibt solche, in denen Urlaub nur als Behandlungsmaßnahme gewährt wird. Das heißt also zum Beispiel, zur gezielten Vorbereitung der Entlassung, da muss Urlaub mit dem Gefangenen vor- und nachbereitet werden. Und wenn ein Gefangener Urlaub möchte, um zweifelhafte Kontakte wieder aufzufrischen, dann wird der eben nicht gewährt. Unterschiede gibt es bei dem Zeitpunkt, ab wann Lockerungen gewährt werden. Und Unterschiede gibt es bei ganz praktischen Dingen. Besitz von Gegenständen. Es gibt Ländern, da wird auf Grundlage des § 3 Strafvollzugsgesetz, Angleichungsgrundsatz, der Besitz der unsinnigsten Computerspiele zugelassen. Es gibt Länder, die stehen auf dem Standpunkt zu sagen, auch der Besitz von Gegenständen sollte möglichst der Resozialisierung dienen. Darum sollte man möglichst verhindern, dass Gefangene sich in ihrer Freizeit mit den unsinnigsten Computerspielen in der Zelle beschäftigen, statt mit sinnvollen Sachen. Ich möchte hier natürlich nicht von einem Gefälle sprechen, aber schon von großen Unterschieden. Resozialisierung als Ziel besser zu erreichen bei Zusammenfassung der Kompetenzen für Aufgaben, Verantwortung und Gesetzgebungszuständigkeit, ein eindeutiges Ja. Ich möchte hier beispielhaft auf eine gesetzgeberische Fehlleistung des Bundesgesetzgebers hinweisen, die uns große Mühe macht. Nach der Neufassung des § 9 Strafvollzugsgesetz Sozialtherapie von 1998 geht das Gesetz davon aus, dass auch nicht zu einer Therapie motivierte Gefangene gegen ihren Willen in eine sozialtherapeutische Anstalt zu verlegen sind, obwohl in der Praxis offenkundig ist, dass ein nicht behandlungsbereiter Gefangener, der gegen seinen Willen einer therapeutischen Einrichtung zugeführt wird, dort das therapeutische Klima der Einrichtung insgesamt und damit den Behandlungserfolg der Mitgefangenen maßgeblich negativ beeinflusst. Auf Deutsch gesagt, ein fauler Apfel verdirbt die ganze Kiste. Da muss das Gesetz dringend geändert werden. Droht ein wirklich anderer Vollzug bei Länderkompetenz? Er droht meiner Meinung nach eindeutig nicht. Es geht um eine Modifizierung und nicht darum, das Rad neu zu erfinden, und zwar schon alleine darum, weil ja das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung den Resozialisierungsgrundsatz unmittelbar aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ableitet. Darum kann gar kein Land überhaupt daran denken, den Resozialisierungsauftrag zu relativieren oder abzuschaffen. Eine Recherche in der juristischen Datenbank Juris ergibt 125, nein, es war vorgestern, jetzt 126 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Strafvollzugsrecht. Da sieht man, wie dicht die Kontrolle ist. Und an dieser dichten Kontrolle wird sich nichts ändern. Wie gesagt, es geht also darum, dass die Länder die Chance haben, ihr Recht zu modifizieren. Und hier gibt es sehr wohl Punkte, bei denen die Länder in einen positiven Wettbewerb gehen könnten. Zum Beispiel, Der Begriff der Behandlung ist im Gesetz noch nirgends definiert. Da könnte ein Landesgesetz Vorreiter sein. Es fehlen damit auch verbindliche Mindeststandards. Gleiches gilt für die Sozialtherapie. Zu denken wäre an etwas, was man nicht so einfach im Verwaltungsweg machen kann, weil man dafür wohl auch eine Grundlage braucht, eine Rechtsgrundlage. Der Bereich der Nachsorge, der Übergang vom Strafvollzug in die Freiheit könnte neu geregelt werden. Die Verknüpfung von Strafvollzug, Bewährungshilfe und Führungsaufsicht. Der Täter-Opfer-Ausgleich ist bisher im Strafvollzugsgesetz nur in rudimentärster Form, und zwar nur bezüglich des Ersatzes materieller Schäden erwähnt. Ich möchte auch etwas in Anführungszeichen Negatives sagen. Im Sinne des Angleichungsgrundsatzes wäre zu prüfen, inwieweit eine Kostenbeteiligung leistungsfähiger Strafgefangener an Leistungen des Vollzuges vorzusehen ist, die auch in Freiheit Geld kosten. Und andererseits, um mal zu zeigen, was alles noch im Gesetz steht, eine Regelung ist wohl nicht mehr zeitgemäß, die medizinische Vorsorgeuntersuchungen Gefangenen vorenthalten will, wenn Ärzte und Einrichtungen fehlen, um aufgefundene Verdachtsfälle zu diagnostizieren und zu behandeln. So steht es aber jetzt noch in § 57 Absatz 3 Nummer 4 unseres Strafvollzugsgesetzes. Also zusammengefasst bin ich in der Tat der Meinung, es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Es geht nicht darum, das Rad rückwärts zu drehen, sondern es geht darum, den Ländern die Chancen zu eröffnen, den Strafvollzug maßvoll und eigenständig fortzuentwickeln.
Jetzt hat das Wort Herr Professor Seebohr auf die Frage von Frau Lauthäuser-Schnarrenberger.
Ich bin gefragt worden nach einer fachlichen Begründung für das Änderungsvorhaben. Ich verweise auf die amtliche Begründung der Vorlage etwas hinterhältig. Da ist nämlich keine fachliche Begründung zu finden. Und das ist ungewöhnlich, denn wer etwas vorschlägt, trägt die Beweislast, die Begründungslast. Und hier besteht eine gesteigerte aus sehr vielen Gründen, allein schon, weil bisher, abgesehen von heute, dieser Änderungsvorschlag nur Kritik von allen Seiten, von der Wissenschaft, von allen betroffenen Praktikern, von den Kirchengewerkschaften und so weiter erfahren hat. Also man muss schon sagen, es besteht eine gesteigerte Begründungslast und es ist keine Begründung gegeben. Jedenfalls keine ausdrückliche Begründung, warum nun gerade der Justizvollzug übertragen werden soll in die Gesetzgebungskompetenz ausschließlich der Länder. Es gibt natürlich eine Begründung für den Entwurf, die ist aber, wenn man das Papier nimmt, eine rein politische und keine fachliche. Das heißt, wir bewegen uns hier auf zwei unterschiedlichen und sich wohl auch widerstreitenden Begründungsebenen. Der Entwurf entspringt dem Motiv, die nun tatsächlich nicht gerade erfreuliche Geschichte zu bewältigen, dass manche Gesetzentwürfe, sowohl Fortentwicklung des Strafvollzugsgesetzes wie ein Jugendstrafvollzugsgesetzerlass und ein Erlass eines Untersuchungsstrafvollzugsgesetzes, dass die keine Fortschritte gemacht haben, dass diese Gesetze nicht zustande gekommen sind. Da spricht man von Blockade. Und das ist ja nach der amtlichen Begründung sogar ausdrücklich angesprochen, dass man das beseitigen will. Das ist eine politische Begründung. Das heißt, die Gesetzgeber, die bis jetzt zuständig sind, Bundestag und Bundesrat, entledigen sich wegen ihrer Schwierigkeiten, einen Kompromiss zu finden, der, meine Damen und Herren, zum Föderalismus gehört. Ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern ist das Wesen des Föderalismus. Entledigen sich dieser Schwierigkeiten, keinen Kompromiss finden zu können über Jahre und Jahrzehnte, indem sie sagen, jetzt schmeißen wir das hin, jetzt machen wir es gar nicht mehr, jetzt sollen es die Länder ganz alleine machen. Damit stiehlt sich der Bund aus der Verantwortung für den Justizvollzug und insbesondere ja nun für den Strafvollzug, der sehr im öffentlichen Bewusstsein steht. Die Effektivität, die praktische Durchführung des Strafvollzuges liegt in der Verantwortung aller. Nicht nur der Länder, nicht nur der Kirchen und so weiter, sondern eben auch der Bund, des Bundes. Und der Bund sollte sich aus dieser Verpflichtung nicht zurückziehen und sagen, damit will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil einige Jahrzehnte lang es tatsächlich Schwierigkeiten gab, diese Gesetze zu erlassen. Schwierigkeiten, die ja wohl inzwischen nicht mehr bestehen. Also gerade in dem Augenblick, da man die unter anderem von Herrn Lückemann angesprochenen Änderungen nun jetzt durchbringen könnte, da sagt man, jetzt sollen es die Länder alleine und unterschiedlich machen. Also die politische Begründung, die ich durchaus nachvollziehen kann, trägt nicht die Übertragung der Kompetenz für den Justizvollzug, weil nämlich die fachliche Begründung fehlt. Das ist ja ganz offensichtlich. Jeder sagt hier, das Gesetz hat sich bewährt, es hat internationale Anerkennung gefunden. Und jetzt soll mir doch einer mal sagen, warum die Kompetenz unbedingt nun auf 16 Länder übertragen werden soll. Da finde ich keine Begründung. Aber es gibt eine Menge Begründungen, die dagegen sprechen. Das sind ja, weil der Entwurf keine Begründung bringt, sind ja diejenigen, die den Status quo im Wesentlichen behalten wollen, in die Defensive gedrängt und müssen nun sagen, warum. Und das ist eigentlich schon eine Verkehrung. Das hat schon Herr Melike angesprochen, dass die Beweislast bei denen liegt, die hier den Entwurf gemacht haben. Die zahlreichen Gründe, die dagegen sprechen, habe ich heute hier zum Teil schon gehört. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass die Gefahr besteht, und damit komme ich zu dem zweiten Teil der mir gestellten Frage, dass wir eine Diskrepanz bekommen zwischen den drei Rechtsgebieten, die hier betroffen sind, zwischen Bundes- und Landesrecht. Selbstverständlich haben wir Vorgaben, das wiederhole ich nochmal, durch das Bundesverfassungsgericht und überhaupt durch unsere Verfassung, wir können die Resozialisierung aus unserem Strafvollzug nicht entfernen. Wir können das nicht so machen wie einige wenige Staaten der USA, wo die in keinem Gesetz steht, wo es einfach heißt, es wird vollzogen der Strafe wegen, sondern wir müssen in der gesamten Bundesrepublik die Resozialisierung im Vollzug aufrechterhalten. Ja, selbstverständlich. Aber wir können das ganz unterschiedlich gewichten, das ist ja hier auch schon angeklungen. Wir können auch die anderen Strafzwecke in einem Strafvollzugsgesetz irgendeines Landes sehr betonen und die Resozialisierung kleinschreiben. Das ist vom Bundesverfassungsgericht nicht vorgeschrieben. Es hat zwar inzwischen gesagt, dass wir in den Zellen eine abgetrennte Toilette brauchen, dass da nicht bloß ein Vorhang ist oder vielleicht gar nichts. Aber in welchem Umfang Resozialisierung stattzufinden hat, das ist nicht entschieden und auch schwer entscheidbar. Die Gewichtung, die Schwerpunktsetzung in den Gesetzen, das ist das Entscheidende. Und da sind die Länder völlig offen. Der Bund hätte keinerlei Möglichkeit, wenn in einem Vollzugsgesetz die Grundlage des materiellen Rechts, also des StGB oder des JGG, nicht umgesetzt wird, sondern die Schwerpunkte ganz verschoben werden. Das ist deutlich insbesondere für das Jugendgerichtsgesetz. Das Jugendgerichtsgesetz ist, wie jeder weiß, deutlich auf Erziehung ausgerichtet. Wenn jetzt ein Jugendstrafvollzugsgesetz durch ein Land gemacht wird, was nicht an diesem Erziehungsgedanken, der ja nicht verfassungsrechtlich vorgegeben ist, für das Jugendstrafrecht orientiert ist, was dem nicht folgt, ja, was will denn der Bund dann machen? Dann haben wir eine ganz deutliche Diskrepanz. Und die andere Diskrepanz, die ist hier schon angesprochen. Der Herr Lückemann vertritt ja die Auffassung, die Untersuchungshaft diene der Sicherheit der Bevölkerung. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Untersuchungshaft wird verhängt, weil jemand dringend tatverdächtig ist, der kann gefährlich sein oder auch nicht. Und sie wird verhängt, weil jemand womöglich verdunkelt oder flieht.
Und wiederholt.
Und das habe ich schon erwartet, dass Sie das sagen. Es gibt auch noch einen deplatzierten Paragraphen 112a in der Strafprozessordnung, der eine theoretische Ausnahme ist, wie keiner bezweifeln wird, und praktisch die völlige Ausnahme ist. Also darauf lasse ich mich nicht ein. Auf diese Diskussion, dass Sie eine Ausnahme zur Regel machen, genau wie hier gesagt worden ist, der Strafvollzug ist ja schon recht unterschiedlich. Das folgert doch nicht, kann man doch nicht daraus folgern. Jetzt machen wir ihn erst recht völlig unterschiedlich.
So,
Ich bin eigentlich noch nicht fertig, aber wenn Sie meinen, bitteschön.
Nein. Ich habe gar nicht gemeint, dass Sie fertig sind. Ich habe nur gemeint, dass wir uns ein bisschen beschränken müssen, weil wir noch viele Fragen haben und wir auch ein gewisses Zeitbudget haben.
Ja, ist ja in Ordnung.
Herr Professor Seebode, Sie haben noch das Wort, wenn Sie die Frage noch nicht beantwortet haben.
Ja, ich wollte nur sagen, dass wir Gefahr laufen, dass wir noch mal an Beispielen betonen, dass Bundesrecht und Landesrecht auseinanderklaffen. Das muss nicht so sein, Herr Kollege Robbers. Man kann darauf vertrauen, dass die Länder das weiter in dem Grundsatz so machen wie bisher. Kann man darauf vertrauen? Das ist ein bisschen optimistisch, vielleicht auch naiv. Jedenfalls ist es
Jedenfalls ist es nicht eine zuverlässige Grundlage für eine Grundgesetzänderung. Es sei denn, wir machen eine Grundgesetzänderung hier in diesem Punkt auf Probe und sagen nach ein paar Jahren, jetzt haben die das doch nicht so gemacht, wie wir uns das gedacht haben, jetzt kommt das, geht alles wieder rückwärts. Also, der Gesetzgeber, der heute tätig wird zur Änderung des Grundgesetzes, läuft zumindest die Gefahr sehr unterschiedlicher Gesetze zur Untersuchungshaft, zum Jugendstrafvollzug und zum Strafvollzug. Und das bricht dann die Rechtsordnung an vielen Stellen, führt zu einer Diskrepanz, die die Justiz, die eh strapaziert ist, zusätzlich belastet.
So, jetzt, vielen Dank. Jetzt hat das Wort Herr Winchenbach auf die Frage von Herrn Hartenbach.
Ja, zunächst sollte ich ja die Frage beantworten, wie das damals gewesen ist mit der Aufbauhilfe Ost. In der Tat, ich bin selbst in Suhl in der Schule gewesen, 90, 91, habe da unterrichtet mit Kollegen aus Rheinland-Pfalz. Und dann habe ich mir heute mal vorgestellt, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir nicht das bundeseinheitliche Strafvollzugsgesetz gehabt hätten. Wir hätten ein rheinland-pfälzisches und ein hessisches Vollzugsgesetz gehabt und die armen Thüringer wären hin und her geworfen worden. Ich glaube, das ist für jeden klar, das war ein Glück, dass wir das bundeseinheitliche Strafvollzugsgesetz hatten, als die neuen Länder dazukamen. Insofern ist das schnell beantwortet. Die zweite Frage ist ja die, ob mir bekannt wäre, dass über den Bundesrat im Behandlungsbereich Vorschläge eingebracht worden sind. Da fällt mir zunächst eigentlich nur ein, dass im Zuge des Verbrechensbekämpfungsgesetzes von 98 ja der Paragraph 9 geändert wurde. Und da unterstütze ich allerdings die Kritik von Herrn Lückemann, der ist ein bisschen verunglückt, gerade was die Personen betrifft, die also hartnäckig das eigentlich gar nicht können und oder die das nicht dazu in der Lage sind. Die Praxis hat sich da ja schon lange geholfen, da brauchen wir gar keine Gesetzesänderung, denn in Wirklichkeit ist es ja so, dass wenn durch einen entsprechenden Vermerk der Fachdienste klar ist, dass der sich überhaupt nicht dafür eignet, dann kommt der auch nicht und mischt da wie ein fauler Apfel die Kiste auf.